Die Energiewende ist ja zum Glück längst Realität. Aber verstehen wir eigentlich, woher unser Strom denn wirklich kommt? Also welche Rolle spielen ganz genau Wind und Sonne heute? Und wieso schwanken eigentlich die Preise so stark? In dieser Folge von Alles wird Strom, Energiewende jetzt, sprechen wir mit Leonhard Gandhi vom Fraunhofer ISE, dem Mann hinter dem berühmten Energy Charts, ja, die Webseite, wo wir alle mal draufspicken, wenn wir mal wieder Fakten hören wollen. Ja, gemeinsam werfen wir einen klaren Blick auf Deutschlands Stromversorgung und das transparent, eben faktenbasiert und ohne Energiewende-Romantik. Ja, wir geben uns größte Mühe, es ist Zeit für echte Zahlen und ehrliche Antworten. Ja, und dazu habe ich natürlich wie immer neben mir meinen großartigen Podcast-Partner Felix. Hi Felix.
Moinsen, grüß euch.
Und natürlich Leonhard ist auch mit am Start. Hi Leonhard, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, freut mich sehr, hier zu sein.
Und bevor wir so richtig durchstarten, gibt's jetzt ein großes Dank an unseren heutigen Sponsor. Und das ist mal wieder balkonkraftwerk.de rund um Holger Laudelei. Aber sie haben vor allem eine richtig coole Aktion. Und zwar gemeinsam mit uns wollen sie nämlich die Aktion rund um die Energy Watch Group und Hans-Josef Fell, ja, der war ja auch schon bei uns hier zu Gast, und Leben mit der Energiewende mit Frank Farenski. Wir wollen nämlich Solarstrom statt Erdgasstrom. Und das fordert eben auch diese Aktion, eine großartige Aktion. Aktionsolarstrom.de verlinke ich euch auch unterhalb des Videos. Und zwar fordern die richtig wichtige Sachen, wie zum Beispiel keine neuen Erdgaskraftwerke. Das haben wir ja auch hier in vielen Folgen. Ausbau erneuerbarer beschleunigen, den Bestandsschutz von Anlagen und eben die feste Einspeisevergütung beibehalten. Und es sieht wohl so aus, als hätten sie schon erreicht, dass die Einspeisevergütung erstmal nicht gestrichen wird. Ja, die haben einfach Power, die machen das genial. Und zwar ist es so, dass man auf die Webseite geht und dann kann man einen Brief an den Abgeordneten schicken. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Petition oder sowas. Und dann kann man hier den Brief eintragen, ja, mit Namen und allem. Da ist schon was richtig Saftiges vorformuliert. Und dann drucken die das aus, frankieren das und schicken das. Und da sind schon richtig Briefe auf dem Weg und geht dann zu den Abgeordneten. Und damit machen die richtig Druck und erreichen auch richtig viel. Also das wäre großartig, wenn ihr die Aktion mit unterstützt, ja. Und begleitend dazu hat balkonkraftwerk.de noch einen Aktionsspeicher, ja, den Sunded BK215 von 899 Euro auf 599 Euro runtergesetzt, um ein klares Zeichen zu setzen, dass wir eben mehr Speicher brauchen. Und jetzt ist er wirklich für viel mehr Leute bezahlbar. Wir setzen noch einen oben drauf mit dem Code AWS5, also alles wird Strom 5, nur kurz geschrieben AWS5, spart ihr nochmal 5% auf den Aktionspreis. Puh, das war jetzt richtig viel, aber absolut genial. Alle Links sind unten im Beschreibungstext. Weiter geht's im Video.
Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Leonhard ist nämlich mit Professor Bruno Burger für die Energy Charts beim Fraunhofer Institut verantwortlich. Und ich benutze diese Grafiken unfassbar viel für meine Videos, für meine Vorträge, weil alles wirklich wissenschaftlich fundiert dort hinterlegt ist. Energycharts.info ist die Internetseite, wo ihr alle Daten zusammentragt, die so im Energiemarkt zu bekommen sind. Aber kannst du uns vielleicht mal ganz kurz erklären, lieber Leonhard, was sind die Energy Charts genau und was machen sie oder was sollen sie bereitstellen in Bezug auf diese deutsche Stromversorgung oder auch das europäische Stromnetz?
Also die Energy Charts sind eine Datensammlung, die frei verfügbar für jeden erreichbar im Internet zugänglich ist, wo wir versuchen, möglichst alle Daten zum Energiebereich zusammenzutragen und für jeden zugänglich zu machen und damit Transparenz und faktenbasierte Debatten zur Energiewende zu ermöglichen.
Ja, mehr.
Die Energy Charts gibt es seit 2011. Interessanterweise, der Ursprung war tatsächlich eine Debatte zu Pfingsten, ob die Stromnetze zusammenbrechen werden, weil wir zu viel PV-Erzeugung im Netz haben. Wohlgemerkt 2011 gab es auch schon ähnliche Diskussionen. Und damals gab es quasi noch keine frei verfügbaren Daten. Und deswegen war auch die öffentliche Diskussion sehr, sehr schwierig. Und da hatte Professor Burger angefangen, die ersten Daten zur Stromerzeugung in Deutschland zusammenzutragen. Seit 2014 gibt es die Energy Charts dann, so wie man die heute kennt, als interaktive Homepage. Und ich selbst hatte meinen ersten Kontakt 2017, 2018 mit den Energy Charts, habe dann immer nebenbei den Professor Burger unterstützt und jetzt seit etwa 2 Jahren habe ich die Leitung von ihm übernommen. Er ist aber nach wie vor aktiv und unterstützt mich bei der Kommunikation nach außen.
Ja, mega. Weil dann heißt das ja, dass ich dort im Grunde mit ganz, ganz vielen Vorurteilen, die zur Energiewende bestehen, ja auch irgendwo aufräumen kann. Ihr habt dort wirklich unfassbar viele Grafiken veröffentlicht, wie es mit der Kohleverstromung ist, wie es mit dem Atomstrom aussieht. Ihr habt dort auch Charts veröffentlicht, die jeder sich auch downloaden kann und für sich selber auch nutzen kann und auch weiter nutzen kann, immer mit Quellenangabe natürlich versehen. Ist das dann auch so ein Projekt, damit diese Kommunikation einfach besser wird, damit die Leute endlich mal verstehen, woher kommt denn eigentlich der Strom? Und Atomkraft hat nicht den beim Abschalten den Strom teuer gemacht zum Beispiel solche Vorteile, dass ihr dem da auch so ein bisschen entgegenwirken wollt?
Genau, also hinter den Energy Charts steckt kein kommerzielles Interesse, sondern es geht tatsächlich um die Kommunikation und eine faktenbasierte Diskussion zur Energiewende. Und wir versuchen, möglichst viele Daten zusammenzutragen und die auch in Kontext zu stellen, sodass man das entsprechend einordnen kann, weil häufig das Problem bei energiepolitischen Debatten darin besteht, dass die Zusammenhänge sehr komplex sind und es sehr viele unterschiedliche Daten gibt. Und es man schnell an dem Punkt ist, dass jeder einen Teildatensatz nimmt und um seine Meinung hinterlegen zu wollen. Und wir versuchen hier quasi das große Bild zu geben, indem man halt so einen konsolidierten gesamten Datensatz hat, mit dem alle Seiten quasi faktenbasiert diskutieren können.
Und ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, für mich ist das unglaublich, weil wir ja unfassbar viele Desinformationen bei YouTube haben, auch auf Social Media. Ich habe ja bei TikTok angefangen und wurde überrannt mit Fake und mit Hass und mit allem. Und diese Daten oder diese Grafiken, die ermöglichen mir dann einfach zu sagen, hey, guck mal hier, ich mache da ein Bild, ich mache manchmal auch nur Screenshot und zack, schick's rein in den als Kommentarantwort. Und das macht alle mundtot sofort, wenn sie sehen, ach, warte mal, krass, so viel haben die Erneuerbaren geliefert. Und das ist jetzt auch mal meine Frage an dich. Wir haben ja das Problem schwankende Erzeugung durch Wind und Solar. Und dann habe ich eine Grafik von Bruno Burger mal gesehen, die hat er mir gezeigt vor 1,5 Jahren, wo er das erste Mal hier bei mir auf meinem YouTube-Kanal war. Strom aus anderen Ländern und Deutschland wird der Strombettler, hieß es damals in der Bild-Zeitung. Da hat er mir gesagt, Felix, die erneuerbaren Energien, die haben damals schon über 50% der Last zur Verfügung gestellt und waren so auf dem Weg zu 60% an der gesamten Stromerzeugung. Das ist ja ein unglaubliches Ding, aber trotzdem hast du ja das Problem der schwankenden Erzeugung. Wie kann man das den Leuten erklären, dass das eigentlich zwar auf der einen Seite ein Problem ist, aber dass es dafür auch Lösungen gibt?
Also es gibt ja viele Studien zu den Stromgestehungskosten der verschiedenen Energieträger. Es gibt dann auch Systemstudien, die die Systemkosten mit betrachten. Und das Ergebnis von allen Studien ist, dass Stromsysteme basierend auf erneuerbaren Energien volkswirtschaftlich gesehen am kostengünstigsten sind. Aber es führt natürlich zu einer Veränderung der Energiesysteme. Die Stromdargebot von Photovoltaik und Wind ist wetterabhängig und fluktuiert. Und dafür müssen wir natürlich das ganze Energiesystem auch anpassen. Wir brauchen Speicher, wir brauchen lastseitige Flexibilität, wir brauchen dynamische Strompreise. Und das sind quasi diese Transformationsprozesse, die auch sehr häufig in der tagespolitischen Debatte aktuell eine Rolle spielen.
Jetzt, Frage mal dazu, damit die Leute kurz mal verstehen, weil wir reden die ganze Zeit über diese Fakten, die ihr da zusammentragt. Einfach nochmal, ich weiß, Felix, du bist schon voll drin und alles, aber nur damit jeder das folgen kann. Wie kommt ihr denn an diese ganzen Daten ran? Also einfach nur mal ganz kurz nochmal, wie sammelt ihr die, woher bekommt ihr die und wer sagt, dass diese Fakten, diese Daten, die ihr da habt, auch korrekt sind und dass ihr die nicht euch irgendwo aus den Fingern saugt?
Genau, also wir haben also die genaue Zahl lässt sich schwer beziffern, aber etwa 100 verschiedene Datenquellen, wo wir regelmäßig Daten beziehen. Das sind statistische Landesämter, das Statistische Bundesamt, das sind verschiedene Transparenzseiten, verschiedene gesetzliche Verpflichtungen zur Offenlegung von Daten. Das sind aber auch eigene Studien, das sind auch Studien von anderen Forschungsorganisationen. Und was wir eigentlich bei den Energy Charts machen, diese ganzen Datenquellen zu nehmen und ein konsolidiertes Ergebnis zu produzieren, was quasi den besten Stand aus Wissenschaft und Forschung zum jeweiligen Zeitpunkt abbildet.
Und kann man das auch alles nachvollziehen? Also wenn man dann auf die Datensätze drauf geht, dann habt ihr schöne Charts, Diagramme. Also wirklich, ich bin gerade auch nochmal nebenbei drauf rumgesurft. Ja, auch schöne Karten, wo man genau sieht, wie ist wo, welcher Anteil der erneuerbaren Energien. Steht das dann auch dran, dass man das nachvollziehen kann, wo die Daten herkommen?
Genau, es gibt zu jeder Grafik auch immer eine Quellenangabe. Die genaue Berechnung ist teilweise sehr komplex und lässt sich auch kaum dokumentieren. Aber wenn da wer Interesse hat, gern immer uns schreiben. Wir können das alles immer erklären, woher die Daten genau kommen, wie die verarbeitet wurden. Okay. Vielleicht ergänzend noch, was wirklich die Energy Charts quasi neu eingeführt haben im ganzen Energiedatenbereich, ist, mit kurzer Zeitverzögerung Energiedaten zugänglich zu machen. Quasi bevor es die Energy Charts gab, war es Standard, dass das Statistische Bundesamt vielleicht mit 1,5 Jahren Verzug quasi die Zahlen für das gesamte Jahr, das schon weit zurücklag, veröffentlicht hat. Und mit den Energy Charts haben wir quasi so Abschätzungs- und Hochrechnungsverfahren eingeführt, dass wir quasi am 1. Januar 0 Uhr quasi schon eine valide Abschätzung abgeben können, wie die Stromerzeugung im letzten Jahr war. Das machen mittlerweile viele Plattformen nach oder geben auch Berichte schon noch früher ab, wo sie die Dezembererzeugung teilweise schätzen. Aber es hat sich sehr stark verbreitet und ermöglicht eben eine politische Diskussion mit aktuellen Daten. Das war halt früher quasi nicht der Fall.
Das ist ja ein Riesenvorteil eigentlich auch. Ne? Also für die Pro-Energiewende ist das ja ein Riesenvorteil. Jetzt eine Frage habe ich noch, weil das oft in den Kommentaren kommt, wenn wir mal so reingehen. Wir haben viele Jahre immer Strom exportiert. Bei mir in den Kommentaren ist das anscheinend das Schlimmste der Welt, dass wir jetzt seit einigen Jahren Strom importieren und nicht mehr exportieren. Also sprich, keinen Strom mehr ins Ausland verkaufen, sondern ein bisschen mehr, also bilanziell mehr Strom kaufen. Welche Rolle spielt dieser Stromhandel und warum wird oft falsch darüber berichtet?
Also wir haben letztes Jahr im Saldo 21 Terawattstunden importiert, beim gesamten Stromverbrauch von etwa 500 Terawattstunden. Das heißt, es sind tatsächlich nur 4% von der gesamten Stromverbrauch, also um das erstmal von der Größenordnung einzuordnen. Das Zweite ist, wir haben in den 2010er Jahren auch mal deutlich mehr exportiert, also etwa 8% des Stromverbrauchs in Deutschland. Das war allerdings ein Geschäftsmodell, was damals auch schon absehbar nicht nachhaltig war. Und zwar haben wir vor allem Braunkohlestrom, vor allem auch in den Wintermonaten, in die Nachbarländer exportiert. Das hat damals funktioniert, weil es eigentlich noch keine Bepreisung für CO2-Emissionen gab. Es gab zwar schon Emissionshandel, aber die Preise waren so gering, dass quasi keine Steuerungswirkung vorlag. Das heißt, Deutschland hat sehr viel Kohlestrom in die Nachbarländer günstig exportieren können. Die Nachbarländer waren da gar nicht mal so froh drüber, weil die ihre klimaschonenden eigenen Kraftwerke, zum Beispiel Gaskraftwerke, nicht betreiben konnten, die sie aber zur Sicherheit trotzdem haben und sozusagen mit deutschem Kohlestrom geflutet wurden. Und ab 2020 hat der Emissionshandel eben angefangen, Wirkung zu zeigen und die Preise sind sehr deutlich gestiegen und dadurch auch die Grenzkosten für Braunkohle- und Steinkohlestrom. Und deswegen ist rein marktgetrieben die Kohleverstromung in Deutschland sehr stark zurückgegangen, viel stärker als beispielsweise die weggefallenen Energiemengen aus Kernenergie. Das heißt, der überwiegende Teil ist eben auf den Emissionshandel zurückzuführen. Und dann gibt es noch einen zweiten wichtigen Erklärungspunkt, wieso in den 2010er Jahren die Stromexporte besonders hoch waren. Und zwar hat Deutschland durch die Einführung des EEGs und dann vor allem ab 2008 und 2009 durch den Boom vom Photovoltaikausbau sehr viele erneuerbare Energien zugebaut, aber eben nicht im gleichen Maße vorhandene Kraftwerke zurückgebaut. Also man baut eben nicht einen Solarpark und legt dann gleichzeitig ein Erdgaskraftwerk oder ein Kohlekraftwerk still, sondern die bleiben erstmal noch am Netz. Deswegen beim Ausbau bei erneuerbaren Energien sehen wir in allen Ländern, dass es erstmal zu einem Exportüberhang kommt, bis sich der Markt wieder angepasst hat, eben aufgrund der günstigen Preise, die dann entstehen, eben thermische Kraftwerke vom Netz gehen. Und das dauert einige Jahre. Und wir sehen halt jetzt in den Nachbarländern, die später mit der Energiewende begonnen haben, dass die den gleichen Effekt haben. Und das sehen wir natürlich an mehr Importen, beispielsweise aus Ländern wie Dänemark, wo wir ja sehr viel Windstrom aktuell auch importieren.
Jetzt, okay. Jetzt hast du gerade
so
gesagt,
das alles mal so, das ja. so schön, ruhig, entspannt, einfach nur auf Zahlen, Fakten basiert, ohne irgendwelche hitzigen Diskussionen oder irgendwelche Märze, die erzählen, dass wir ja bald die Fusionskraftwerke haben und in 20 Jahren die Windkraftwerke nicht mehr brauchen und so weiter. Es tut einfach so gut, Leonard, wenn ich das mal so sagen darf.
weil das Verrückte finde ich, Leonard, die Stromimporte, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, die macht man deswegen, weil es volkswirtschaftlich sinnvoll ist, den Strom günstiger aus dem Ausland zu importieren und es Quatsch wäre, sage ich mal, hier bei uns zu Hause die teuren Kraftwerke anzustellen. Also, dass wir jetzt importieren den Strom, ist eigentlich gar nichts Schlechtes, sondern es ist eigentlich eher was Gutes, weil es für uns ein bisschen günstiger wird und im Zweifel dann auch der Strom ein Stück weit sauberer ist, den wir aus dem Ausland kriegen, wenn es jetzt auch noch erneuerbar sind.
Also tatsächlich ist es so, dass im europäischen Strommarkt niemand entscheidet, wir importieren oder exportieren. Also es gibt jetzt in Deutschland keine Person oder Institution, die sagen würde, ja, heute oder morgen importieren wir oder exportieren wir, sondern im Prinzip ist das ein Riesenerfolgsmodell auf europäischer Ebene, dass wir einen gemeinsamen Strommarkt haben, der wirklich mathematisch definiert, so funktioniert, dass Strom in Europa immer dort produziert wird, wo es am kostengünstigsten ist. Das war natürlich ein Problem, als nicht alle Folgekosten in den Preisen drin waren für Kohle. Dann konnte natürlich Deutschland auch Kohlestrom kostengünstig exportieren. Aber mit dem funktionierenden ETS1, das heißt dem Emissionshandel, ist es jetzt tatsächlich so, dass eben in Europa Strom dort produziert wird, wo es am kostengünstigsten ist. Das heißt, wir importieren, wenn viel Windkraft in Dänemark zur Verfügung ist, wenn viel Wasserkraft in den Alpen zur Verfügung ist oder auch, wenn Frankreich in den Sommermonaten eine Überkapazität mit Kernenergie hat.
Und was ich immer so witzig finde, ist, die Leute regen sich über diese, du hast jetzt gerade gesagt, wie viel, 20 Terawattstunden oder wie viel waren es?
21 Terawattstunden, 21, das sind etwa 4% vom gesamten 4%. Stromverbrauch.
So, du hast jetzt gerade gesagt, 21 Terawattstunden wurden importiert. Jetzt wird ja fossile Energie mit ungefähr 3.100 oder 3.400, je nachdem, wie man rechnet, Terawattstunden importiert. Also das ist ja eigentlich viel mehr, was wir da importieren müssen. Darüber regt sich aber komischerweise überhaupt
keiner. Wir haben gar nicht so viel Öl und gar nicht so viel Gas selber.
Oder? Oder ist das Quatsch? Also, könnte man sich doch mehr aufregen, weil da ist man ja im Zweifel gar nicht von den europäischen Nachbarn abhängig, sondern eher noch von Ländern, die viel weiter weg sind. Saudi-Arabien, USA, Russland, sowas. Das ist ja eigentlich, müsste man sich doch über diese Importe mehr aufregen als über die Stromimporte, oder wie siehst du das?
Ja, ich meine, der große Unterschied ist, dass wir uns an die Importe von fossilen Energien gewöhnt haben. Also das ist was, was wir seit Jahrzehnten kennen. Bei Strom ist es quasi so ein bisschen was Neueres. Liberalisierung des Strommarkts war ja auch erst Anfang der 2000er Jahre. Ist aber, wenn man sich die Größenverhältnisse anschaut, genau richtig. Insgesamt haben wir natürlich deutlich mehr Strom importiert als die 21 Terawattstunden im Saldo, aber wir exportieren natürlich auch sehr viel Strom. Deutschland ist in der Mitte von Europa. Wir haben natürlich auch sehr viel Transitstrom, das aus Frankreich über die Schweiz nach Italien fließt oder durch Deutschland, aus den nordischen Ländern in den Süden. Aktuell haben wir zum Beispiel eine sehr große Wasserknappheit in den Alpen, in Österreich und der Schweiz, wo wir sehr viel Strom hin exportieren. Und so spielt der Stromhandel natürlich eine sehr große Rolle. Im Beispiel von Erdgas wird es besonders deutlich. Erdgas wurde ja sehr viel diskutiert als sogenannte Brückentechnologie für die Energiewende. Hier muss man aber sich klar machen, dass vom Gesamterdgasverbrauch Deutschlands der Stromsektor nur etwa 15% ausmacht. Also das ist wirklich eine untergeordnete Rolle. Erdgas wird in Deutschland überwiegend in der Industrie und für Wärme, zum Beispiel für Gebäudeheizungen, eingesetzt. Und umso wichtiger wäre es, eben die Abhängigkeit in diesen Sektoren zu reduzieren, sei es durch Wärmepumpe zur Wärmebereitstellung oder durch Elektrifizierung von Industrieprozessen. Und damit können wir die Importabhängigkeit deutlich stärker senken, als beispielsweise, indem wir über den Import von Strom diskutieren, wo wir wirklich weit sind, was eine Marktintegration angeht. Und was noch dazu kommt, Gas importieren wir oder haben wir historisch aus Ländern importiert, die sehr kritisch sind. Russland, mittlerweile ist es diversifizierter. Wir haben aber auch sehr viel LNG-Gas aus den USA, wo es politisch natürlich aktuell auch sehr schwierig ist. Strom importieren wir von unseren EU-Partnerländern. Das ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied im Vergleich zu den fossilen Energien.
Krass. Mhm. Also ich lausche dir so gerne. Das ist wirklich interessant, ja.
Jetzt hast du gerade das gesagt, 15% Gasmix im deutschen Stromnetz. Vielleicht kannst du uns mal kurz nochmal einen aktuellen Überblick geben. Wie verteilt sich denn der Mix aus erneuerbaren und fossilen Quellen im Jahresdurchschnitt aktuell?
Also tatsächlich ist auch die Gaserzeugung am Strommix etwa 15%, ist aber ein Zufall. Die Zahl, die ich erwähnt habe, da ist quasi der gesamte Gasverbrauch Deutschlands, wie viel für die Stromerzeugung verwendet wird. Aber tatsächlich im letzten Jahr waren die gesamte Gaserzeugung, also es gibt immer die Netzeinspeisung aus Gas in die öffentlichen Netze, das waren etwa 11%. Dann gibt es noch 5% Eigenerzeugung, das sind angefangen vom kleinen Gas-BHKW bis hoch zum eigenen Industriekraftwerk bei einer BASF oder VB, die natürlich auch ihren eigenen Strom und Wärme erzeugen. Aber wirklich die große Änderung im letzten Jahr war hinsichtlich der wichtigsten Erzeugungsarten. Windkraft ist ja schon lange der wichtigste Stromerzeuger Deutschlands und letztes Jahr hat tatsächlich zum ersten Mal die Photovoltaik, die Braunkohle, vom Platz 2 verdrängt. Das heißt, das war das erste Jahr, wo PV und Wind die beiden wichtigsten Erzeugungsarten waren. Und das ist auch etwas, was viele Jahre so bleiben wird. Es gibt aktuell keine Technologie am Horizont, die quasi den Platz 1 und 2 streitig machen könnte.
Krass. Ich will es jetzt auch gar nicht irgendwie polemisch oder politisieren oder sowas, aber jetzt kam ja, ich habe es ja erwähnt, die Aussage gerade aktuell von Friedrich Merz. Ich meine, es ist immerhin unser Bundeskanzler, das muss man ja ernsthaft in Betracht ziehen, was da gesagt wird. Und der meint ja ganz ernst, dass die Windkraft in 20 bis 30 Jahren wirklich komplett ausgesorgt hat in Deutschland und da wir dann in die Kernfusion gehen. Jetzt mal ganz im Ernst, ist das absehbar? Ist es realistisch? Zeigt sich das irgendwo? Kannst du dazu gar nichts sagen, weil du dich mit Kernfusion nicht beschäftigt hast, dann kannst du auch sagen, nee, komm, kann ich gerade nichts zu sagen oder wie ist denn so deine Sicht darauf?
Also aus ingenieurstechnischer Sicht ist aktuell Kernfusion nicht planbar, weil es noch so weit weg ist. Es auch viele grundsätzliche technische Fragestellungen gibt, die auch noch nicht mal im Ansatz geklärt sind, beispielsweise Tritiumverfügbarkeit. Aber da wollen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ich habe ja gerade gesagt, Windkraft ist der wichtigste Stromerzeugungstechnologie und das wird auch absehbar so bleiben, denn Windkraft ist in Deutschland extrem günstig, heute schon. neue Anlagen kommen nahezu ohne Subventionen aus. Und was dazu kommt, Deutschland hat sehr gute Windressourcen im Vergleich auch zum Rest der Welt. Und wir brauchen die Windkraft vor allem deswegen, weil wir in Deutschland im Vergleich zum südeuropäischen Ländern zum Beispiel relativ kalte Winter haben und deswegen der Stromverbrauch und auch der Energieverbrauch in den Wintermonaten höher ist und die Stromerzeugung von Windkraft eben auch in den Wintermonaten höher ist. Also Windkraft hat halt den Vorteil, dass es besonders viel Strom liefert, wenn wir ihn auch brauchen. Und perspektivisch wird es für Deutschland auch wirtschaftlich sehr spannend sein, diese Winterstrommengen aus Windkraft in die Nachbarländer zu exportieren, die keinen so starken Windkraftausbau haben oder der nicht möglich ist. Zum Beispiel in den Alpenländern, die immer in den Wintermonaten Strommangel haben, weil dann weniger Schmelzwasser eben verfügbar ist für die Wasserkraftwerke.
Interessant. Okay. Also genau im Winter haben wir viel Wind und im Sommer haben wir viel Sonne, aber das ergänzt sich dann ziemlich gut, sagst du gerade, ne? Dass man im Winter auch sehr viel Erneuerbare hat, weil man halt die Windkraft hat.
Genau, also ich versuche den Begriff zu prägen, Sonne oder Solarenergie im Sommer und Windenergie im Winter, um sich das klar zu machen. Es gibt viele Studien, die den Bedarf von Langzeitspeichern in Abhängigkeit der Aufteilung von Wind und PV analysieren. Als Daumenregel kann man mitnehmen, der Ausbau PV und Wind muss etwa hinsichtlich der installierten Leistung 1:1 erfolgen. Das heißt, für jede installierte das Kilowatt-Peak brauchen wir 1 kW Windkraft. Das heißt dann bei der erzeugten Energiemenge ungefähr Faktor 2:1, weil die Vollaststunden der Windkraft etwa doppelt so hoch sind wie bei der Photovoltaik. Das heißt, auch perspektivisch, wenn wir den Bedarf an Langzeitspeichern, die sehr teuer sind, reduzieren wollen, brauchen wir die Windkraft. Und es ist keine Übergangstechnologie.
Das sollte Herr Söder vielleicht auch nochmal, dann schicken wir Ihnen gleich nochmal hier diese Nachrichten zu, diesen Podcast, den laden wir bestimmt auch nochmal ein hierher, dass es auch in Bayern genug Wind gibt in der Höhe, wo die Windkraftanlagen stehen. Ne? Nicht wie Herr Gantefer sagt, in 50 Meter Höhe, da macht das wenig Sinn, aber in 150 Meter Höhe geht das dann doch schon ganz gut. Jetzt habe ich mal eine Frage, Leonard, weil ich dich hier schon mal sitzen habe. Der Strompreis wirkt für viele Menschen oft undurchsichtig. Und ich habe letztens eine Nachricht von dir oder vom Fraunhofer-Institut gesehen, ich weiß nicht, wo es war, bei LinkedIn, wo ihr gesagt habt, Mensch, jetzt haben wir das erste Mal erlebt, dass die Kopplung an den Gaspreis nicht mehr so stark Auswirkungen hat auf den Strompreis insgesamt oder diesen Großhandelsstrompreis, wo sozusagen so eine Entkopplung stattfindet. Vorher war das immer so, Gas wird teuer, perfekte Korrelation zum Strompreis, Strompreis ist hochgegangen. Und langfristig könnte sich das aber so entwickeln, dass die erneuerbaren Energien den Strompreis eher senken. Die wirken ja heute schon dämpfend, aber dass sie ihn senken. Und wie wird es abgehen? Also wie kann das funktionieren, dass die, viele sagen ja, Erneuerbare machen den Strom teuer. Ihr sagt ja, nee, die dämpfen eher den Preis beim Stromgestehung. Aber wie hängt das zusammen, dass so viele Leute das falsch betrachten?
Also ich fange mal an bei Endkundenpreisen bei Haushalten. Da ist es als Daumenregel ungefähr so, dass ein Drittel der Kosten Strombeschaffung ist, was dann ein Mittelwert der Großhandelspreise ist. Ein Drittel sind Netzentgelte und ein Drittel sind sonstige Abgaben, Steuern und dergleichen. Für die Großhandelspreise, die bilden sich an der Strombörse mit Angebot und Nachfrage und reagieren natürlich auf kurzfristige Schwankungen. Wenn man sich das Ganze übergeordnet betrachtet, werden quasi perspektivisch in 20 bis 30 Jahren die Großhandelspreise ja von den Stromgestehungskosten der einzelnen Technologien bestimmt sein. Das heißt, langfristig pendeln sich quasi die Großhandelspreise auf die Stromgestehungskosten ein. Und wir wissen eben, dass die Stromgestehungskosten von Erneuerbaren mit Abstand am günstigsten sind. Das heißt, hier kann man es quasi auch so eine Perspektive aufmachen, wie sich die Großhandelspreise in der Zukunft entwickeln werden. Insgesamt ist es natürlich so, dass für den Haushaltsendverbraucher das nur ein Drittel ist. Das wird sich allerdings ändern mit dynamischen Stromtarifen, wo man quasi mehr diese günstigen Preise mitnehmen kann und auch durch dynamische Netzentgelte, wo man quasi dieses zweite Drittel auch noch angehen kann. Und zusätzlich ist natürlich wichtig, dass Industriebetriebe und Großverbraucher natürlich deutlich mehr Exposition zu den Großhandelspreisen haben. Also so ein großes Industriebetrieb, der hat einen deutlich geringeren Anteil an Netzkosten und an Abgaben und Steuern.
Mhm. Ja, cool. Und jetzt hattet ihr mal so eine Meldung rausgebracht, eine Entkopplung von dem Gaspreis beim Strompreis. Wie, also ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber da war ich total, bin ich total hellhörig geworden, weil wir haben ja in Deutschland diesen Merit-Order-Effekt, dass der teuerste Energieträger oder die teuersten Kraftwerke sozusagen den Strompreis für die anderen bestimmen. Sprich, wenn die Gaskraftwerke anspringen müssen, sind die relativ teuer. Das macht dann den Strompreis insgesamt teuer. Und da sieht man jetzt so eine Gegenentwicklung.
Also prinzipiell ist es so, dass dieses einfache Merit-Order-Modell quasi nur so ein Erklärungsmodell ist, aber das nicht den tatsächlichen Strommarkt abbildet. Also es ist nicht so, dass quasi an der Strombörse einzelne Technologien Gebote abgeben und man konkret sagen könnte, jetzt ist der Strompreis durch Erdgas festgelegt und jetzt ist der Strompreis durch Kohle festgelegt. Das ist eher nur ein Gedankenmodell, um das prinzipiell zu verstehen. Aber prinzipiell ist es so, dass auch wenn Erdgas quasi nicht produziert, wäre es quasi immer eine Technologie, mit der man Strom auch noch produzieren könnte. Deswegen kann Erdgas sozusagen auch den Strompreis bestimmen, wenn es gar nicht produziert, weil es quasi alle wissen, dass es quasi immer die Möglichkeit gäbe, auch mit dem Erdgaskraftwerk zu dem und dem Preis Strom produzieren zu können. Und so kommen dann quasi die Preise zustande. Und wir haben tatsächlich letzten Sommer das erste Mal gesehen, dass wir eben auch über Monate hinweg eine Abkopplung vom Börsenstrompreis von den Grenzkosten eines Erdgaskraftwerks gesehen haben. Das ist perspektivisch natürlich auch sehr wichtig, weil die Grenzkosten vom Erdgaskraftwerk sind ja nicht nur durch die Erdgaspreise bestimmt, sondern auch durch die Emissionskosten. Und diese werden natürlich perspektivisch auch immer weiter steigen, weil wir wollen ja die Emissionen auch immer weiter senken. Das heißt, um langfristig günstige Preise garantieren zu können, brauchen wir diese Ablösung. Und es ist sehr positiv, dass wir die jetzt mit Photovoltaik in den Sommermonaten schon sehen können.
Ja, cool.
Was denkst du denn, wie geht es denn in den nächsten 5 bis 10 Jahren weiter? Also welche Veränderungen siehst du so in der Erzeugungsstruktur? Und klar, wenn man jetzt auch den Blick auf den CO2-Preis hat, dann könnte es ja auch vielleicht sein, dass der Kohleausstieg vielleicht sogar schneller läuft als geplant, also automatisch, weil einfach zu teuer ist, die Kohle.
Also wir haben tatsächlich die letzten Jahre schon gesehen, dass tatsächlich der Kohleausstieg war ja rein marktgetrieben die letzten Jahre schneller, als er im Kohleausstiegsgesetz ursprünglich geplant war, rein von den Energiemengen. Also und das liegt natürlich am funktionierenden Emissionshandel. Die große Frage ist, wie sich das die nächsten Jahre fortsetzen wird. Ist natürlich auch aus Energiesystemstabilitätssicht die Frage, ob wir die Kraftwerke dann auch tatsächlich vom Netz nehmen können und ob wir schon entsprechenden Reservekraftwerke, zum Beispiel mit Gaskraftwerken am Netz haben. Aber was die Energiemengen betrifft, ist ja der Ausstieg oder der Rückgang die letzten Jahre nicht regulatorisch erfolgt, sondern tatsächlich rein marktgetrieben, dass diese Kraftwerke eben nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können. Hinsichtlich des Ausbaus der erneuerbaren Energien sind wir jetzt im letzten Jahr einen leichten Rückgang, vor allem was kleinere PV-Anlagen angeht, aber wir sehen einen großen Markthochlauf, was Installationen von Wind-Onshore angeht. Das geht vor allem auf das Windenergie-an-Land-Gesetz aus 2023 zurück, das wirklich den gordischen Knoten durchbrochen hat, den es bei Windausbau in Deutschland gab, vor allem auch in süddeutschen Bundesländern. Und das sieht man aktuell noch gar nicht so stark an den Neuinstallationen, aber das sieht man vor allem stark an den geplanten Anlagen. Wir haben aktuell in Deutschland 68 Gigawatt Wind-Onshore installiert Und wir haben im Marktstammdatenregister Anlagen mit einem geplanten Inbetriebnahmedatum von 41 Gigawatt schon angemeldet. Das sind 60% mehr, als wir aktuell haben. Und das sind keine Anlagen, die, wo es nur Ideen gibt, sondern das sind Anlagen, die tatsächlich mindestens in der emissionsschutzrechtlichen Genehmigung sind. Das heißt, wir erwarten in den nächsten Jahren einen massiven Zubau von Windkraft mit entsprechenden Auswirkungen auch auf Strompreise in den Wintermonaten.
Krass. Ja, das passt gut zu meiner nächsten Frage, weil wir haben ja einen steigenden Strombedarf in den nächsten Jahren. Ich bin ein Riesenfan von Elektroautos, von Elektromobilität, aber wir reden auch viel hier über Wärmepumpen etc. pp. Also reicht dieser geplante Ausbau auch der Wind- und Solarenergie überhaupt aus, um das alles auch zu decken?
Also prinzipiell war es sehr gut bei der Reform des EEGs 2023, wurden ja die Ausbauziele zum ersten Mal angepasst in der Größenordnung, die erforderlich ist, um ganz Deutschland und die Klimaschutzziele für ganz Deutschland einzuhalten. Vorher waren quasi die Ausbauziele im EEG einfach nicht in Übereinstimmung zu den Klimazielen, zu denen sich Deutschland verpflichtet hat. Und die Ziele sind, es sind ja Ausbauziele in 2 Jahresschritten festgelegt. Man kann das dann auf Ausbau pro Jahr runterrechnen. Das wäre bei der Photovoltaik 22 Gigawatt Peak pro Jahr. Da sind wir trotz, vor allem in den letzten beiden Jahren, wo wir ja sehr viel Ausbau hatten, sind wir immer noch drunter. Also um die Klimaschutzziele zu erreichen, bräuchten wir immer noch mehr PV-Ausbau. Aber vor allem beim Wind sind wir meilenweit entfernt. Also vor allem die letzten Jahre, es ist jetzt eine Verbesserung zu erwarten, aber auch das, was wir aktuell in der Pipeline haben, würde gar nicht reichen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Jetzt gibt es natürlich die Diskussion, dass der Stromverbrauch nicht so stark zunehmen wird, wie auch im EEG angenommen. Das liegt natürlich einfach daran, dass die Sektorkopplung viel zu langsam ist. Das heißt Hochlauf Elektromobilität, Hochlauf Wärmepumpen, Hochlauf, Elektrifizierung der Industrie ist viel zu langsam. Und hier ist eigentlich der wichtigste Punkt, wo die Politik aktiv werden muss, diese Sektoren deutlich schneller zu elektrifizieren. Und elektrifizieren nicht nur, um die Klimaschutzziele erreichen zu können, sondern auch, um energiepolitisch unabhängiger und resilienter zu werden.
Und wahrscheinlich auch interessant. Wahrscheinlich auch, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ne? Weil also China macht ja die Elektrifizierung in einem Affentempo. Also es ist ja unglaublich, was dort schon elektrifiziert ist, wenn man sich den Verkehr anguckt und aber auch andere Bereiche. Das ist wahrscheinlich langfristig, also natürlich wollen die vielleicht auch Klimaschutz machen, aber eher wirtschaftspolitischer Standortsvorteil, wenn ich die billigste Energie zur Verfügung habe, oder?
Also es ist natürlich auch so, dass industriepolitisch die Zukunftstechnologien nicht bei den fossilen Energien liegen, sondern es natürlich perspektivisch sinnvoll ist, auch Industrien aufzubauen, die auch in 20, 30 Jahren weltweit noch erfolgreich sein können. Und das sind die erneuerbaren Energien, das ist Energiemanagement, das sind Speicher, das ist Umgang mit Flexibilität und auch für das produzierende Gewerbe ist es sehr wichtig, umzustellen von fossilen Energien. Deutschland hat sehr lange sehr gut gelebt mit sehr günstigem Gas aus Russland, aber das wird absehbar nicht zurückkommen. Also das ist ganz klar, sondern wenn Deutschland auch weiterhin stark sein will, was Produktion und Industrie angeht, müssen wir möglichst viel elektrifizieren und die Industrieprozesse auch so auslegen, dass die Unternehmen die günstigen erneuerbaren Energien mitnehmen können. Und nur so können wir langfristig auch wirklich auf dem Weltmarkt konkurrierende Produkte in Deutschland herstellen.
Also ich finde es ganz cool, interessant, dass du das weil sagst, es wird ja immer gesagt, ne, so, wir haben ja gar nicht genug Strom für die ganze Elektrifizierung. Dabei ist es ja eher andersrum, die Elektrifizierung ist viel zu langsam, die sollte eigentlich schneller vorangehen. Aber das bedingt sich natürlich. Wahrscheinlich wird ja auch ein bisschen das Schreckengespenst aufgemacht, so, wir haben ja gar nicht genug Strom und dann sind alle ein bisschen vorsichtiger, ja, machen wir mal ein bisschen langsam in der Elektrifizierung. Und dadurch ist das natürlich gedämpft, ja. Also da, aber wenn wir jetzt stärker hochfahren, reicht dann auch das? Weil das ist ja wirklich, das hast du jetzt noch nicht, oder ich habe es nicht ganz verstanden und nicht ganz richtig, also ganz beantwortet. Reichen dann Wind, Solar und die Erneuerbaren für die komplette Elektrifizierung, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, dass wir da hingehen und das wirklich alles umstellen?
Also wir brauchen dann natürlich im letzten Schritt auch noch andere Technologien. Also wir erleben aktuell, dass wir beispielsweise mit Photovoltaik den Stromverbrauch in ganz Deutschland stundenweise schon decken können. Und jetzt fängt es natürlich an, dass diese Kurzzeitflexibilität immer wichtiger wird. Das heißt, wir brauchen jetzt, um noch mehr Photovoltaik und Windkraft integrieren zu können, Kurzzeitflexibilität, vor allem in Form von Batteriespeichern. Das heißt, wir brauchen, wenn wir, um das mal klar zu machen, ich erkläre das gern, wenn wir sagen würden, 60% Erneuerbare, so wie wir sie 2025 hatten, wir lassen das jetzt die nächsten 30 Jahre so, bräuchten wir keinen weiteren Netzausbau, bräuchten wir keine weiteren Batteriespeicher, wir könnten einfach so weitermachen. Aber wir wollen ja auch noch die anderen Sektoren dekarbonisieren. Wir wollen 100% Erneuerbare und dazu brauchen wir natürlich langfristig Netzausbau, zusätzliche Kurzzeitspeicher bis 2030 und irgendwann, wenn wir über 80% sind, brauchen wir natürlich auch Langzeitspeicher, das dann in Form von Wasserstoff und anderen Derivaten eben in Form von Energieträgern langfristig irgendwo gespeichert werden kann. Aber das sind Technologien, die wir ab 2030 sehen. Bis 2030 sehen wir tatsächlich Ausbau PV, Ausbau Wind, Ausbau Batteriespeicher und Flexibilisierung bei Stromverbrauch.
Aber du sagst das so, dass das eigentlich für dich ist, das ist total klar. Jetzt bist du Wissenschaftler. Wenn du jetzt Frau Reiche zuhörst, jetzt mal so persönlich, du sagst, um im Wirtschaftsstandort Deutschland bestehen zu können als Wirtschaftsstandort, brauchen wir eigentlich diese neuen Technologien, die Wertschöpfung, die wir hier damit vor Ort schaffen können oder auch die Dinge, die wir da bauen können. Frau Reiche hat jetzt bei der Bundesnetzagentur bei diesem letzten Bericht gesagt, naja, 2030 haben wir vielleicht 2 Gigawatt Speicher flexibel in den Netzen. Wenn du sowas hörst, was ja, wo du jetzt gerade gesagt hast, wir sind da jetzt schon eigentlich drüber, was geht da bei dir vor im Kopf, wenn du das hörst von jemandem, der wirklich in der Verantwortung steht, der sagt, nee, wir machen das nicht mit Batterien, wir können das auch mit solchen Kraftwerken machen. Was denkst du dann? Also würdest du am liebsten mal zu ihr ins Kanzleramt fahren und sie mal oder ins Wirtschaftsministerium fahren und sie mal fragen, wie sie sich das vorstellt und sie das mal dir erklären soll, weil du verstehst es nicht oder was geht da in dir vor?
Ja, ich muss hier vielleicht auch eine Lanze für die Politik brechen. Ja, also ich kann das schon teilweise nachvollziehen. Was ich ja skizziert habe, ist quasi die Perspektive, wo wir hinwollen. Und jetzt gibt es natürlich einen Weg zu diesem Ziel. Und es ist natürlich schon so, dass wir natürlich politisch sehr lange jetzt den Schritt in die Elektrifizierung nicht gemacht haben und das für viele Industrieunternehmen natürlich jetzt schon schwierig ist, umzustellen. Also für die sind es Investitionen, die sie vielleicht auch nicht tätigen können. Es gehen vielleicht Arbeitsplätze verloren und die Politik muss natürlich immer beide Seiten quasi im Hinterkopf haben. Was mir aktuell schwierig finde, ist quasi, dass auch das Ziel in Frage gestellt wird. Klar ist Politik auch, muss eben auch diese tagesaktuellen Probleme und die Transformationen im Blick behalten, aber wir dürfen eben das Ziel nicht aus dem Blick verlieren, wo wir langfristig hin müssen, um industriepolitisch erfolgreich zu sein. Und das geht aus meiner Sicht in der aktuellen politischen Debatte beispielsweise um das Kraftwerksicherungsgesetz immer wieder verloren.
Cool.
Ja. Nicht schlecht. Ja. Guck mal, auch sehr differenziert. Ne? Also,
ja, du bist sehr diplomatisch.
Weiß, wie man sich,
also ich kann
gut
da nicht
ausdrückt.
So ruhig bereiten.
Nicht so wie wir.
Einfach draufhauen.
Ich bin völlig fassungslos gewesen, als sie da gesagt hat, ja, wir haben da nur 2 Gigawatt regelbare Leistung und dann guckst du auf die Zahlen in den Energy Charts und da sind jetzt schon 16, irgendwas an Gigawatt an Leistung von den Speichern zur Verfügung. Also
ich finde es genial, was Leonard sagt. Das muss man einfach mal sagen, dass der Punkt ist und das ist genau der wirkliche Punkt. Wir brauchen ein klares gemeinsames Ziel. Und darauf haben wir uns ja auch geeinigt, so als Gesellschaft. Und wie der Weg dahin passiert, darüber kann man ja immer diskutieren. Mhm. Und dass man natürlich aufgrund wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Situation vielleicht mal auch auf dem Weg mal links oder rechts ein bisschen links und rechts schlängern muss, das ist ja auch nachvollziehbar. Aber wichtig ist, und das ist ja das, was ich auch immer wieder bemängele, ist, auch gerade in der Elektromobilität, das Ziel, wo es hingeht, das darf nicht verändert werden. Und das ist genau unser Problem. Wenn da ständig immer nach oben und unten und links und rechts geschraubt wird bei dem Ziel, wo wir am Schluss hinwollen, die Vision, ja. Ja, da würde jeder sagen, wenn ich jetzt ein Startup gründe oder sowas, sagt mir jeder, ja, du brauchst eine Mission und du brauchst eine Vision. Ja, die musst du erstmal aufschreiben, sonst kannst du nicht irgendwie erfolgreich irgendwo hin. Ja? So, und deswegen, ich brauche die Vision, die muss klar definiert sein. Wir wollen im Jahr so und so das und das erreicht haben. Und wie die Mission auf dem Weg dahin aussieht, ja, darüber muss dann diskutiert werden. Aber das ist genau, glaube ich, auch das, was uns nachher so umtreibt, ja, dass an dieser Vision immer wieder angekratzt wird und immer wieder rumgebastelt wird. Und natürlich ändern sich auch, wenn das Ziel, wo wir hinwollen, immer mal wieder verändert wird, ändern sich natürlich auch die Maßnahmen auf dem Weg immer mal wieder. Und dann haben wir so ein Links- und Rechtsgewurschtel und keiner weiß so richtig, wo es hingeht. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste. Ja, ich sage immer so, ich vergleiche das halt immer so ein bisschen auch mit diesem Startup- und Gründerbereich. Ja. Aber ich sage immer so, lieber man trifft eine Entscheidung, notfalls ist es die falsche, als dass man keine Entscheidung trifft. Also lieber ne, so zack, vorangehen, ja, entschlossen. Und notfalls macht man da mal einen Fehler auf dem Weg, aber es muss immer klar sein, wo wir hinwollen. Und da habe ich, das kreide ich auch an, dass da auch ganz bewusst immer wieder dran gekratzt wird. Ne? So immer so in kleinen Stücken wird dann wieder so an dieser Vision gekratzt, wo man hin will und plötzlich, ach ja, was wollten wir jetzt eigentlich genau, wo wollten wir genau hin? Schauen wir mal.
Wenn Leonard, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest oder ja, wenn du dir Wunsch äußern könntest, welche Maßnahmen also für den Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland würdest du dir wünschen? Wo sollte man jetzt sein Augenmerk drauflegen, damit wir wirtschaftlich hier nicht abgehängt werden langfristig?
Also tatsächlich wird aus meiner Sicht in der politischen Debatte komplett unterschätzt, welche Auswirkungen quasi das Windenergie an Land gesetzt hatte. Also das ist den meisten Leuten gar nicht bewusst, wie viel Interesse an neuen Anlagen besteht. Und man sieht, dass, ich hatte ja das erwähnt, die 41 Gigawatt, aber wir haben auf den Energy Charts auch eine Karte, wo das nach Landkreisen deutschlandweit aufgeschlüsselt ist. Und was wirklich problematisch ist, dass der Zubau wieder vor allem im Norddeutschland stattfindet. Und wir brauchen hier auch in Süddeutschland deutlich mehr Zubau, was Windkraft angeht, weil sonst das vor allem auch industriepolitisch für diese Länder in Süddeutschland sehr schwierig wird. Und auch alle dafür bezahlen müssen, weil die Alternative ist natürlich der teure Netzausbau.
Mhm. Mhm. Und also die Windräder der Liebe, wenn ich sie jetzt einfach mal.
Aber Strompreis, Zonen, da hast du auch mal was zu gesagt. Das ist ja eigentlich auch so ein gangbarer Weg. Müsste halt sogar laut EU ja sogar umgesetzt werden wahrscheinlich. Ne? Dass sowas dann auch noch diese Spannung da so ein bisschen entschärft, oder?
Also es gibt keine klare Verpflichtung der EU, aber ich habe ja schon erwähnt, dass wir jetzt für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren einen Zubau von Batteriespeichern brauchen, der auch sehr hoch sein wird. Und mit einer einheitlichen Strompreiszone wird es sehr, sehr schwierig, den Einsatz dieser Batteriespeicher wirklich effizient darzustellen, weil die sich einfach ineffizient für das Stromnetz verhalten werden. Also jeder Batteriespeicher, der in Süddeutschland, während viel Windkraft in Norddeutschland zur Verfügung steht, einspeichert, belastet die Netze zusätzlich. Und es gibt natürlich Mittel und Wege über Netzentgelte, über Netzeinspeisevereinbarungen, das irgendwie wieder zu beheben. Aber der eigentliche Mechanismus, um diese Allokation effizient zu machen, wäre das im Strommarkt abzubilden. Das wäre eigentlich eine sehr wichtige Diskussion, wo wir vorankommen müssen, wo wirklich für alle perspektivisch große Kosten entstehen werden, wenn eben dieser Einsatz der Batteriespeicher nicht effizient für das gesamte System stattfinden kann, weil wir nur eine einheitliche Strompreiszone haben.
Mhm, cool.
Okay. Interessant. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, könnt ihr übrigens auch regelmäßig in die Energy Charts Talks reinhören. Ich kann euch sowieso empfehlen, und ich weiß nicht, ob am Anfang wir das richtig gesagt haben. Bitte korrigier mich, falls ich jetzt was falsch sage. Energy-charts.info ist eure Webseite, ja. Energy-charts.info, also Energy auf Englisch. Wir verlinken das Ganze aber nochmal unterhalb des Podcasts. Ansonsten findet ihr das. Das sollte die Nummer 1 Quelle sein, wenn es um diese ganzen Informationen geht. Da kann man sich durchklicken, da gibt es viele tolle Infos. Und wie gesagt, auch der Energy Charts Talks, da sprecht ihr auch regelmäßig wahrscheinlich über diese Fakten und diese Daten, die ihr da erhebt. Willst du da noch was ergänzen,
genau,
was ich jetzt vergessen habe?
Also die Energy Charts Talks sind immer 17 Uhr am ersten Werktag des Monats, wenn es kein Freitag ist. Und wir informieren immer über die energiepolitisch spannendsten Entwicklungen des vorhergehenden Monats und über neue Features der Energy Charts. Also wenn da wer Interesse hat, einfach auf energy-charts.info. Das sind auf der Startseite auch die Zugangsdaten verlinkt zu den Talks. Und ich würde mich freuen, wenn wir den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin auch bei uns in den Talks begrüßen dürfen.
Ja, super. Mega. Das wäre doch klasse. Deswegen macht es unbedingt. Lasst einen Daumen hoch da auf diese Folge, damit der YouTube-Algorithmus weiß, das ist ein wichtiges Video. Viel mehr Menschen müssen darüber Bescheid wissen und erfahren, dass es die Seite gibt, dass wir das postfaktische Zeitalter überwinden und wieder zu den Fakten zurückkehren. Es ist ja nicht so, dass wir es verlassen haben. Wir halten die Fahne hoch. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ihr wirklich so eine wundervolle Arbeit macht und so eine wichtige, wichtige Arbeit. Ja, und man sieht ja, ihr sozusagen viele machen oder einige machen das nach, was ihr macht, auf eine gute Art und Weise. Also, oder lassen sich inspirieren. So ist besser gesagt, lassen sich inspirieren von dem, was ihr macht. Also, da sieht man mal, ne, wenn manche sagen so, ja, ich als Einzelner, ich kann ja nichts tun. Ja, von wegen. Man kann eben sehr wohl ganz viel tun. Und ich glaube, das zeigt auch Leonard hier und alle drumherum vom Fraunhofer ISE, die daran mitarbeiten. Vielen Dank euch und vielen Dank, Leonard, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Und eine kleine Sache noch natürlich, der Leonard ist für diese Zahlen, kennt sich damit unglaublich aus. Wenn ihr jetzt ein Thema habt, was wir hier unbedingt nochmal besprechen sollen und da nochmal mehr in die Tiefe gehen sollen, schreibt es in die Kommentare. Euer Feedback natürlich auch in die Kommentare schreiben und natürlich auch bei denen vorbeischauen und dort ein Abo dalassen und ein Like und einen Daumen nach oben und die Videos teilen,
ja,
damit die auch ein bisschen mehr Performance bekommen und noch mehr Verbreitung erlangen. Ja, danke schön, Leonard, dass du hier warst. Danke, Robin, für den Host, Partnerschaft
gerne,
und
gerne,
dann hören
immer.
Wir uns bald wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.
Bis
und
bald.
Tschüss.
Tschüss.